and with my colleagues in this crisis. Secondly, I want to say that this crisis I don't see as a crisis only of Switzerland, but I see it as a crisis of the church and the ministry in the Western world, or should I say in the Northern Hemisphere. I don't know how to express it, because if I do, I'll take such a long time. It's a subject which interests me so much. But I would like you to understand that maybe if we take that story of Samuel and the high priest Eli, I feel, coming from the third world, very much that I am a child in this game of the church and the ministry. I don't know why it is not reported, maybe it is reported in some other versions, that Samuel went to tell Eli after he had been seen his vision. He went to tell Eli that he was in a state of crisis. I don't know if he did, but he was. But it is that kind of crisis, you see, where, as my neighbor here says it, the understanding of the office has become static, and the whole revelation and the activity of God with his people has become institutionalized. I would not like to say myself that here we have become keepers of a dead shrine, because the shrine of God is never dead. But there is a way in which we do not understand what I think Mr. Unholz pointed out there, the dynamism of that which we are charged with. And in the sense that there is not this understanding of the tremendous dynamism of what we are charged with, makes it that we become in a situation of crisis. It is not the faith that is in a state of crisis. It is not religion that is in a situation of crisis. It is not, I don't know if I should say, it is not the church, but it is the Elis, the keepers of the shrine, whose vision seems to have been blurred. Mark you, my dear friends, when I, coming out of my own situation, speak like this, it is not because I do not believe, it is not because one belittles the tremendous revelation of God that has once been in this kind of situation. The revelation which, for instance, as my near neighbor here points out, was at the times of the Reformation. But the truth is that God has been revealing himself, God has been at work, but it is as if we, the keepers of the shrine of God, have not been aware of this. Now, I'd like to suggest to you that at various times in the history of religion, there have been these kinds of crises. I would like to suggest that when the prophets came at various times and they spoke against the priesthood, it was in times of this kind of crisis. I'd like to suggest that when John the Baptist came and when Jesus came, there was a time of this kind of crisis. I'd like to believe that when the Reformation came, there was this kind of crisis. And I would like to say that we are in that kind of crisis today. We are in a situation where we who are the keepers of the shrine are perhaps serving a shrine which we do not understand the magnitude and the dynamism of. I will keep it in these terms for the moment. As I say, this is a very interesting subject to me. It is very close to my heart. Thank you, Mr. Chairman.
Thank you very much. Avant de continuer, je vous propose encore d'entendre Madame Martin, que nous avons la chance d'avoir ici aujourd'hui. La chance parce qu'elle nous a dit tout à l'heure que son église à elle, au Zaïre, n'était pas du tout en crise. Alors ce qui nous intéresse, c'est de savoir comment elle, avec ses yeux, disons, d'étrangère en l'occurrence, voit précisément la crise telle que vous pouvez la ressentir ici.
Ja, ich war erstaunt, dass ich schon in der letzten Pfarrversammlung immer wieder das Wort Krise des Pfarramts gehört habe. Und wo ich hingehe, erzählt man mir und berichtet von dieser Krise. Ich habe sie alle angehört. Ich bin sehr dankbar für das, was Bruder Settiluane uns gesagt hat. Denn es geht in der Richtung, die ich auch empfunden habe, geht es nicht um eine viel tiefere Krise als eben nur die Krise des Pfarramts. Dass wir uns einmal die Frage stellen, ja, wo stehen wir denn eigentlich? Sind wir noch, entschuldigen Sie die Sprache Kanaans, an der Quelle des Lebens oder sind wir irgendwie ganz woanders hingegangen? Und ich glaube, da liegt's. Und ich finde nun, wenn ich ein Wort von der Kirche sagen darf, aus der ich komme, kann das vielleicht noch deutlicher machen. Es ist eine Kirche, wo wir den Unterschied zwischen Pfarrern und Laien nicht kennen. Es ist eine Krise, wo wir den Unterschied zwischen Pfarrern und Laien nicht kennen. Eine Kirche, die 1921 durch den Einbruch des Geistes Gottes in einen ganz einfachen Mann entstanden ist, im unteren Zaire, wie man heute sagt, damals Kongo. Eine Kirche, die sich unter unglaublicher Verfolgung entwickelt hat zur Bewegung und wo einfach um den Heiligen Geist und um die Erleuchtung gebetet wurde, damit die Bibel zu ihnen spricht. Es gab keine Pfarrer, es gab ein paar Katechisten, die von den Protestanten abgesprungen waren. Und so hat die Kirche sich durch 40 Jahre Verfolgung hindurch gelebt. Und da darf immer wieder, das sind einfach nun Dienste entstanden. Katechisten, Diakone, Diakonissen, Chorleiter und in einer Hierarchie bis hinauf zu den seither zu den Söhnen des Propheten, der seither gestorben ist und denen immer wieder diese Gabe geschenkt worden ist. Auch Heiler, die da sind, Pfarrer, das sind nun einfach diejenigen, die einen größeren Bezirk zusammen verwalten mit ihren Evangelisten und da treu von Familie zu Familie gehen. Die Haupttätigkeit, nicht nur die Predigt, sondern das gesungene Wort. Nun haben wir angefangen, Pfarrer auszubilden. Und die Frage stellt sich, ja, ist nun vielleicht das charismatische Element zu Ende? Landen wir da, wo wir in der Schweiz gelandet sind? Wo ist die Gabe des Heiligen Geistes? Unsere Pfarrerausbildung ist etwas anders. In der Kirche gilt es, dass man in erster Linie Nummer eins das Gebet setzt und dass wir immer wieder, auch in der theologischen Ausbildung, ganze Tage oder noch mehr auf die Seite legen müssen, um einfach uns dem Gebet, des Fastens, auch dem Sündenbekenntnis um dem Singen zu widmen. Und da geschehen, ich darf Ihnen sagen, einfach erstaunliche und große Dinge. Und so werden die zukünftigen Pfarrer nicht als Pfarrer wie hier ausgebildet, sondern als Missionare, die eines Tages irgendwohin geschickt werden vom Haupt der Kirche, vielleicht dort im Norden, wo die Muslime sind, hinein in die ganze Ideologie der Authentizität, in die Ideologie des Marxismus, gerade jenseits des Flusses. Sie werden ausgebildet, um mit diesen Leuten nun nicht einfach zu dialogisieren, sondern da in Freundschaft miteinander eine Lösung ihrer Probleme zu suchen. Und ich wollte nur darauf hinweisen, aber unsere Quelle ist immer wieder, dass wir zurückgehen zu dem Eigentlichen. Und vielleicht darf ich das auch hier sagen, dass wenn man Pfarrer ist oder auch Evangelist oder auch irgendein anderes kleines Amt hat, abgesehen von den Heilern, die eine ganz große Verantwortung haben, dass wir immer wieder ganz schlicht uns beugen müssen unter eine sehr strikte Kirchendisziplin, damit wirklich dass der evangelische Charakter gewahrt wird. Ich weiß, man wirft uns von gewisser europäisch-okzidentaler Seite Legalismus vor, aber bis jetzt dürften wir einfach da ein Wirken des Geistes spüren. Gewiss gibt es auch kleinere Krisen hier und dort, vor allem auch Geldkrisen, aber die Krise, von der ich hier gehört habe, die haben wir Gott sei Dank bis heute nicht, und ich hoffe, wir können sie vermeiden, wenn wir treu der biblischen Linie folgen.
Danke. Vielen Dank für dieses Zeugnis. Und wir kommen wieder zur schweizerischen Lage. Herr Bossart.
Von meiner Arbeit und vom Verein Christ und Welt aus gesehen, empfinde ich keine Krise des Pfarramtes. Ich belege es so: Die 20 Pfarrer, die mitarbeiten, ordnen sich völlig gleichgeordnet in die Arbeit der Gruppen der Nicht-Theologen ein. Die Arbeitsgruppen werden zum größten Teil von Nicht-Theologen geleitet. Der Pfarrer kann in den Arbeitsgruppen seine ureigene Rolle spielen, nämlich Theologe sein. In dieser Rolle jedoch ist er sehr erwünscht, ja oft unentbehrlich. Die völlige Gleichstellung von Theologen und Nicht-Theologen, das gegenseitige sich ernst nehmen, ist für die Theologen und für die Nicht-Theologen eine beglückende Erfahrung. Die kleine baselstädtische Kantonalkirche ist eine überblickbare, ziemlich zentralistisch organisierte Kirche. Diese Struktur ermöglicht solche Lösungen, wie ich sie in meinem ersten Votum in Bezug auf diesen Verein und wie ich sie jetzt dargelegt habe. Darum lobe ich mir die Basler Kirche.
Vielen Dank, Herr Bossart. Wir haben jetzt die Runde dieses Tisch gemacht und wir stellen fest, dass für die eine gibt es die Krise, die meisten, für die andere liegt diese Krise in der Natur der Sache eigentlich. Und eine kleinere Gruppe meint, dass es überhaupt keine Krise gibt. Die Zeit geht so schnell vorbei, dass ich jetzt vorschlagen möchte, dass die Leute, die sich dazu äußern möchten, zu diesem ersten Kapitel, es machen, sich kurz fassen und eventuell an uns Fragen stellen. Wünscht jemand das Wort? Wird das Wort nicht gebeten? Ich würde dann vorschlagen, dass wir einfach weitermachen und versuchen, die Grundzügen, die grundlegenden Gründe, wenn ich sagen darf, dieser Krise zu sehen. On l'a dit ici ou là, on constate que l'attrait des études théologiques diminue. On constate que beaucoup d'étudiants, voire de pasteurs, estiment n'être pas assez bien armés pour affronter la réalité de leur tâche. Alors à qui la faute ? À un enseignement qui ne correspond plus à la réalité ? Est-ce l'Église qui est en avance sur la société, ou est-ce la société qui est en avance sur l'Église? Je tire cette phrase de l'opuscule que vous avez reçu. Les offres de service des pasteurs rencontrent toujours moins d'écho. Elle est au contraire satisfaite dans des professions laïques de service, spécialisées et qualifiées. En d'autres termes, le pasteur homme orchestre, comme on l'a dit, serait en perte de vitesse. Si l'on me permet une image tirée de la médecine, on pourrait dire que le généraliste de la foi est dépassé par le spécialiste. Or, je constate que votre société pastorale reste tout de même un club assez fermé. N'y a-t-il pas là une des raisons majeures de cette crise d'identité, de ce malaise que plusieurs d'entre vous constate, ressente, et dont plusieurs d'entre vous peut-être souffrent? Qui veut prendre la parole sur ce point? Monsieur Laporte?
Je ne sais pas si c'est sur... On entend sa propre voix, c'est très désagréable. Je ne sais pas si c'est sur ce point, mais il me semble que, d'abord, nous sommes dans des situations extrêmement différentes. Et je ne sais pas si nous avons un langage commun. Je ne suis pas du tout dans la situation où se trouve Madame Auxerre, et je ne crois pas que je sois dans une paroisse où les gens attendent beaucoup du pasteur. Je crois que nous retrouvons là un certain malentendu dont il était question. On attend de moi essentiellement des cérémonies, des actes pastoraux, et je vous ai dit tout à l'heure que je considérais que mon ministère, c'était plutôt d'aider les autres à accomplir le leur. En somme, je ne crois pas que le problème soit le manque d'ouverture de notre société de pasteurs. Je crois plutôt que le problème, c'est que nous avons tout misé sur la paroisse pendant des siècles, et qu'on ne conçoit pas d'autre vie chrétienne que celle qu'on peut avoir dans une paroisse. Et il me semble qu'on n'est pas, dans cette discussion, qu'on n'est pas tellement sorti de cette problématique, le pasteur vis-à-vis de sa paroisse, alors que, pour moi, le problème essentiel n'est pas celui-là, c'est la communauté chrétienne, pour autant qu'il en reste, vis-à-vis du monde. C'est la crise me semble être, non pas... celle du pasteur vis-à-vis de sa paroisse, mais la crise plutôt de la paroisse vis-à-vis du monde. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question.
Oui, je vous remercie, en partie du moins. Monsieur ou Madame Prince?
Je voulais continuer dans la ligne de ce que Monsieur Laporte vient de vous exprimer. Pour moi, étant laïque, disons non théologienne, le monde d'aujourd'hui lance un défi à tous les chrétiens, que ce soit les pasteurs, que ce soit les laïcs. Tout le monde est confronté avec des problèmes extrêmement nouveaux et dont la diversité va en s'intensifiant extrêmement rapidement. C'est la raison pour laquelle il me semble que le sujet qui a déjà été évoqué depuis de nombreuses années, mais peut-être pas encore assez pris au sérieux, c'est celui du sacerdoce universel. Et tout ce qui sera fait pour la formation intensive des chrétiens, quels qu'ils soient, de formation théologique ou non, est un des éléments les plus importants de la vie d'aujourd'hui.
Est-ce que vous n'avez pas l'impression tout de même, vous qui êtes autour de cette table, que le pasteur, très souvent, excusez-moi l'expression si ça choque d'aucuns, est jaloux de ses prérogatives et refuse, bon gré, mal gré, plutôt de bon gré que de mal gré, de partager, de s'ouvrir à d'autres ministères, je pense notamment au ministère diaconaux. Monsieur Pille.
Oui, je désire intervenir là. Je crois qu'on touche à un point extrêmement sensible. Et en même temps que je vous écoutais tout à l'heure, revenait immédiatement à mon esprit une situation que j'ai vécue il n'y a pas très longtemps, où un pasteur avait souhaité, au moment de la vacance d'un poste d'un collègue, remplacé par ce poste par un ministère diaconal. Et il m'a appelé pour discuter le cahier des charges du futur diacre. Et nous avons passé en revue tous les éléments du ministère pastoral, et au fond, chaque fois, le pasteur arrivait à cette conclusion que ça, en tout cas, il ne voulait pas le lâcher. Et que finalement, il restait au diacre éventuel à balayer le temple. Enfin, c'était à peu près la seule chose qu'il pouvait encore faire. Alors, j'exagère un tout petit peu, mais je crois qu'on touche là à un problème extrêmement important. Et disons, dans le travail qui est le mien, je me rends compte que, pour le moment, lorsqu'on parle de diversité du ministère, on parle, c'est une discussion académique, mais elle ne passe pas au niveau pratique, sauf là où on a courageusement essayé de poser de nouveaux modèles et où il se fait un vrai partage. Mais pour le moment, c'est des situations encore rares.
Herr Müller, Sie sagten vorher, dass eigentlich die Krise, wenn sie da ist, in der Lage, in der Sache, in der Natur der Sache liegt. Meinen Sie nicht, dass trotzdem auch in der Natur der Sache liegt, dass mehr und mehr diese Pfarramt von den Konsumenten, wie man sie nennt, isoliert wird?
Ich würde das nicht der Sache allein zuschreiben, sondern zunächst der Entwicklung, dass wir uns weit mehr spezialisieren in allen Fachgebieten. Mein Großvater war in einem Dorfpfarrer und er hat von jedem Glied dieses Dorfes gewusst, was er tut. Wenn er durchs Dorf ging, sah er sie an der Arbeit. Ich weiß heute nicht einmal, was meine nächsten Nachbarn, die Kantonsbeamte auf den Büros tun. Ich habe oft den Eindruck, wahrscheinlich nicht viel Gescheites, aber das ist schon wieder eine ganz böswillige Unterschiebung meinerseits und zeigt meine ganze Ignoranz. Und diese Ignoranz, die rächt sich nun in der Verkündigung an einem Ort. Wir möchten vom Auftrag her ein vollmächtiges Wort zur heutigen Lage und zu heutigen Problemen sagen und sind nicht mehr im Bild, was in den einzelnen speziellen Gebieten vor sich geht. Wir sind da schlechterdings keine Experten mehr. Und das vergrößert den Abstand, dass je und je Leute, die in einem besonderen Fachgebiet im Bild sind, wenn sie den Pfarrer da dilettieren hören, dann ist das ihnen schlechthin inakzeptabel, auch wenn er meint, nun in dieser Sparte noch so sehr das reine Evangelium zu verkünden. Und dann kommt ein Punkt dazu, den ich Ihnen hier ganz leise am Rand als Frage stellen möchte. Ich möchte darüber ja nicht sprechen vor Fremden, das ist etwas, das eigentlich nur uns Pfarrerskinder angeht, nämlich die schwierige Frage, ob wir nicht an einer Art Deformation professionell leiden, durch die so und so lange geübte Kunst des Interpretierens, Kunst, einen Text auszulegen, Kunst, eine 2000 und ältere jährige Botschaft zu aktualisieren. Und dass, wenn wir es in dieser Kunst weit gebracht haben, wir dann mit außerordentlich geschliffenem Mundwerk polemisieren und agitieren können. Und nun mache ich die Beobachtung, ja nur am Rande ein Beispiel, ich habe einmal gelesen, ich nehme absichtlich ein Beispiel ganz am Rande von weit weg, wie ein südafrikanischer Pfarrer die Apartheid mit der Schöpfungsgeschichte biblisch beweist und unterbaut. Das kann man. Man kann überhaupt alles mit der Bibel beweisen. Und dann kommt die Schwierigkeit, dass je besser wir es machen in dieser Sparte, desto unglaubwürdiger wirken wir. Und ich habe das oft an Pfarrkollegen erlebt, die außerordentlich gewandt und gut gesprochen haben zu einer Sache, dass dann der gewöhnliche Laie sich kopfschüttelnd abwendet und das nun so schlechthin nicht akzeptiert, dass das also die Isolierung weithin verstärkt. Und von daher stellt sich mir manchmal die Frage, ob nicht der viel verpönte Zeremoniendienst, wo wir nur noch schlichte Sätze, vorgeschriebene Sätze zu sagen haben, ob der nicht eine Aufwertung im ganzen Pfarramt bedeutet, ob dort nicht eine Chance ist, manchmal an einem Grab oder bei einer Trauung schlicht durch eine vorgeschriebene Zeremonie priesterlich besser zu wirken, als da, wo wir nun frei agitieren und unsere ganze unerhörte Begabung entfalten, eben gut reden zu können. Diese Frage im Zusammenhang mit der Isolierung des Pfarrers heute.
Frau Oxnert, vielleicht dazu?
Ich möchte mich dem anschließen, dass wir zu gute und zu viele Worte machen. Aber ich würde nicht meinen, dass die Zeremonien eine Chance sind, uns da zu bessern. Denn da wiederholen wir die Sprache Kanaans. Das ist zwar eine Hilfe und ich würde das nicht nur negativ sehen, das hilft wirklich manchmal. Aber ich glaube, worunter wir eigentlich leiden, das ist das, dass wir nur Worte sagen können, dass wir nicht mehr mit den Menschen zusammenleben können. Wir können es ja nicht mehr einmal unter Kollegen. Und ich glaube, da liegt das Entscheidende unserer Krise. Wir können mit den Menschen nicht sprechen, weil wir ihre Probleme nicht kennen, wie mein Vorredner gesagt hat, aber auch, weil wir gar nicht bereit sind, auf sie einzugehen, wirklich auf sie einzugehen. Und zwar deshalb nicht, weil wir in einer sehr langen Ausbildung das nicht gelernt haben. Wir haben gelernt, zu arbeiten, etwas zu leisten und möglichst etwas zu leisten, das der andere nicht auch leisten kann. Und ich glaube, da liegt der springende Punkt. Deshalb können wir Pfarrer auch sehr schlecht zusammenarbeiten. Und da müsste sich etwas ändern, schon in unserer Ausbildung, dass wir es lernen, einmal aufeinander einzugehen, um nachher auf die Gemeindeglieder und ihre Probleme eingehen zu können und, was mich das Wichtigste dünkt, zusammenarbeiten zu können, dann mit den Nicht-Theologen, die an der Sache genauso interessiert sind wie wir.
Vielen Dank. Herr Unholz, teilen Sie diese Meinung?
Ja, mit einer kleinen Solidarisierung mit Herrn Müller, insofern wir müssten vielleicht nicht so schnell zurückschrecken vor dem Ausdruck Zeremonien. Der Begriff ist etwas überstrapaziert. Ich glaube, so verstanden, ich habe Herrn Müller so verstanden, dass es Orte gibt, wo wir tatsächlich noch den Anschluss finden können an das, was die Leute wirklich bewegt. Und dann machen wir nicht einfach Worte gewohnheitsmäßig, sondern dann dringt etwas durch von der Solidarisierung mit den Menschen, die uns in diesem Moment brauchen. Das kann durch die Liturgie geschehen, es kann aber auch an sehr vielen anderen Orten geschehen. Was mir aber noch im Ohr klingt, das ist das Wort Jaloux. Jalousie. Es ist wenn ich recht verstanden habe, eine gewisse Differenz aufgetreten. Ich hätte vorher am liebsten Herrn B. nach seiner Erfahrung aufgefordert, sich nach Basel versetzen zu lassen. Denn ich finde, es hat mich nicht gewundert, was er erzählt hat, aber es gehört eben auch das andere dazu. Es gibt da große Unterschiede. Wie werden wir mit der Eifersucht fertig? Mit der Eifersucht erstens den Nicht-Theologen gegenüber, die manches halt vielleicht unter Umständen besser können als wir. Und wie werden wir mit der Eifersucht fertig untereinander? Und ich persönlich wäre dafür, dass wir als Pfarrverein vorderhand noch eine geschlossene Berufsvereinigung bleiben, wie es beliebig andere auch gibt, mindestens so lange, bis wir untereinander einmal die Jalousie bearbeitet und entfernt haben. Den Grund für diese jetzt bewusst etwas karikierte Situation sehe ich nun allerdings in etwas sehr Ernsthaftem. Beim Votum von Madame Martin habe ich gedacht, und auch bei Herrn Cetiloane, ist es so, dass bei uns das Charismatische vorbei ist? Sie schütteln den Kopf, ich freue mich darüber, ich glaube es nämlich auch nicht. Ich sehe ein ganz großes Schlüsselproblem darin, dass wir noch zu wenig klar wieder uns darum bemühen, die unterschiedlichen Charismata zu sehen und uns etwas Selbstbeschränkung darin aufzuerlegen, nämlich das zu tun, was mir aufgegeben ist. Ich möchte nachher noch einmal darauf zurückkommen, bei der Frage, wie können wir die jetzige Situation weiterbringen. Aber das möchte ich doch hier schon gesagt haben. Wir geraten immer wieder in diese Eifersuchtshaltung, die wir natürlich nach außen nie zugeben, das ist klar, weil der Anspruch an uns der ist, das Charisma der Vollkommenheit zu haben, ein Gemeindepfarrer sein zu können, der einfach alles gleich gut kann und bewältigt. Ich zweifle nicht, dass es einzelne Gemeindepfarrer gibt, die das Charisma des Gemeindepfarramtes haben. Das möchte ich gerade von meinem Spezialpfarramt her deutlich sagen. Das hat durchaus nebeneinander Platz. Aber wir sind menschlich, wir selbst sind dem nicht gewachsen, wenn das ein Anspruch an uns ist, den wir nicht erfüllen können. Und dann müssen wir eben beginnen zu unterstreichen, was wir besser können als der andere oder zu unterstreichen, dass wir zum Beispiel Akademiker sind gegenüber einem Diakon.
Madame Martin, Sie schütteln den Kopf.
Ja, also ich möchte nicht von einem Charisma des vollkommenen Pfarrers sprechen, sondern ich glaube, das ist ja gerade ein Widerspruch in sich selber, sondern es gibt, wenn wir nach dem 1. Korinther lesen, gibt es eben verschiedene Charismata. Der eine, der hat die Prophetie, ja, es fragt sich, was verstehen wir unter Prophetie? Ich möchte mich nicht darauf einlassen, aus den Gründen, ich glaube, wir würden uns nicht ganz einigen. Es gibt das Prophetie auch des Predigens, der Seelsorge, des Heilens. Ich denke nicht nur an die Ärzte, auch der Austreibung, der Geisteraustreibung. Ich weiß ganz genau, dass viele mich jetzt als Obskurantist ansehen wollen, aber ich weiß, dass es das eben gibt und dass wir das vielleicht nötig hätten. Und darum geht es ja nun, dass jeder den anderen anerkennt, ja, und dass wir vielleicht nicht ein Gemeindepfarramt so oder so haben, sondern einen Verkündiger des Wortes, der nun diese spezielle Gabe hat. Aber daneben, neben ihm und in unserer Kirche ist es über uns, sind die Heiler, die 40 Jahre lang die Verfolgung getragen haben, was wir vielleicht nicht könnten. Ich hätte nicht durchgehalten. Und andere wieder, die haben andere Charismata, ja, der Buchhaltung, der Administration, die genauso ernst genommen werden und in der Hierarchie in derselben Stellung stehen wie die anderen. Ich glaube, dass wir von daher nun nicht von einem vollkommenen Pfarrercharisma reden können, sondern dass wir diese Geistesgaben ernst nehmen müssen. Wenn ich gesagt habe, es fehlt uns was, dann ist es vielleicht eben die Bitte um diese Charismata, die mit dem Heiligen Geist kommen. Und sind wir wirklich, und da ist die Frage, Kirche, die schnell am Sonntag zusammenkommt zu einer Predigt, oder sind wir Kirche, die sich Zeit nimmt, zu beten, zu singen, zu meditieren? Ist das nur in kleinen Kreisen? Oder könnte das eben nun auch wirklich in der Kirche geschehen? Wir haben eine Kirche, eine 4-Millionen-Kirche, wo das nun doch geschehen durfte. Bestimmt auch da gibt es überall Heuchler, wie überall es Zusammenbrüche gibt. Das können wir nicht leugnen. Aber es geht da eine Kraft aus und ich möchte nochmals auf diese Kraft hinweisen.
Danke. Herr Schulz.
Es ist natürlich etwas sehr Schönes, wenn man in einer Kirche arbeiten darf wie Frau Martin, die so vom Geist bewegt ist und wo die Menschen irgendwo in diesem Geist die Einheit finden. Aber ich meine, wir leben ja in einer Kirche, die gekennzeichnet ist durch ein Wort, das bis jetzt noch nicht gefallen ist, aber das ich vielleicht doch jetzt fallen lassen muss, obwohl es ein Schlagwort ist, durch die Situation des Pluralismus. Und ich glaube, wir sind mit diesem strapazierten Wort noch nicht ins Reine gekommen, was das eigentlich jetzt bedeutet für die Situation der Kirche, für die Situation unserer Volkskirche. Da liegt sehr viel drin. Und ich meine, ich möchte hier gerade auch wiederum von meiner Arbeit her im Zusammenhang mit Massenmedien sagen, dass natürlich unsere Gemeindeglieder heute durch Radio, Fernsehen, Zeitungen, Bücher und so weiter heute ungeheuer viel mehr erfahren, Informationen bekommen, auch verwirrende, desorientierende Informationen. Und ich meine, dass es nun hier eine Aufgabe wäre, das darf ich sagen, weil ich jetzt nicht mehr im Raum der Primärkommunikation, also der Gemeinde stehe, dass es gerade eine Aufgabe der Gemeinde wäre, was hier durch die Medien, durch den Raum der sekundären Kommunikation an Pluralismus auf unsere Gemeindeglieder zukommt, mit ihnen zu verarbeiten. Ich habe eingangs gesagt, dass ich das Pfarramt nicht nur in der Krise sehe, sondern dass ich auch ein Nein zu dieser Krise hätte. Und ein Nein ist begründet darin, dass ich eine ungeheure Chance sehe, in der Gemeinde, in der konkreten Begegnung von Mensch zu Mensch, im Gespräch, in der Gruppe, an den Dingen zu arbeiten, die uns bewegen, die wir aufnehmen und die wir nicht bewältigen können. Es ist, glaube ich, nicht die Aufgabe des Gemeindepfarrers, einen großartigen Vortrag zu halten über Schwangerschaftsunterbrechung oder über solche Dinge. Das bekommt wirklich das Gemeindeglied heute durch die Massenmedien, durch Zeitungen, Radio und Presse einfach viel kompetenter. Aber es geht darum, diese Probleme aufzuarbeiten. Und das können die Massenmedien eben gerade nicht leisten. Hier versagen sie, hier haben sie ihre Grenze. Und hier ist die Chance, in der Gruppe, in der kleinen Gruppe, diesen mühsamen Weg, ich gebe es zu, es ist ein mühsamer Weg, aber diesen mühsamen Weg nicht zu scheuen und hier vielleicht auch auf den Geist dann zu warten.
Mr. Settilonan.
I would like to take this discussion from my point of view. I appreciate very much what has been said. But from my point of view, I want to feel that the real crisis, the source of the crisis is deeper than here. No matter how much you do all these other things that have been talked about here, the tremendous depth of the crisis lies in understanding. And when I come to that, I come to a very theological point. You see, at Bangkok we said that the traditional church and theological thought forms of the Northern Hemisphere
grounded in their Greek-Roman worldview. And then we started to speak about how the whole understanding of the Western world separates the spirit from the body, the holy from the unholy, and so on. But it's more than just that, this separation, you see. The question I think needs to be asked is how much the whole theological understanding of the Western world has been circumscribed, and how right at the bottom of it lies this crisis. This crisis which today has brought out kind of specializations that we speak about, you see, where the ministry becomes a speciality and something else becomes something, and the result of this development of this, which comes out of our theological understanding, becomes dead churches, becomes ministers who understand their duties in a certain way, becomes a theology which does no longer speak to the world, and therefore God becomes dead. I'll give you an example, my dear brothers and sisters. In Accra, just the beginning of last month, Faith in Order, we were talking about this whole question of theology and the question of African and other understandings of the ways God works. And a Swiss pastor and professor came up with the word, "You see, I try to speak about religion to my children, but they don't understand it. They can't speak to me. We don't have any contact with my children." And he says to me, "But I'm sure the way you say it is the way my children understand it. And I speak out of the African context. What does it mean?" It means to say we have become so specialized because of our theological understanding based in the Greek-Romish philosophical thinking that we no longer speak even to our children. And it also means something. And this is where I agree with Marie-Louise Martin, and I would like to, where I seem to answer Mr. Umholtz. This means something. This means to say what we others are experiencing and are saying is not only for the Africans or for those uncultured people over there, but it is the basic need of the humans. Consequently, your children also are crying against what you have done against it. You see? Thank you, sir. I'm sorry if I'm taking too long.
Thank you. Wie sage ich es meinen Kindern, Herr Bossart?
Ich mache mir vorläufig eher Sorgen, wie ich sage ich es meinen Kollegen. Ich meine, und vielleicht tönen Sie es doch an, was ist zu tun, wenn ich Sie recht verstanden habe. Ich meine, von meinen Erfahrungen bei Christenwelt her, ob nicht unter dem Stichwort Zusammenarbeit als Mannschaft diese Erfahrungen auf die Gemeinden übertragen werden könnte, also übertragen im rechten Sinne. Und zwar denke ich da so, wir könnten doch die Erkenntnisse der Psychologie in Bezug auf Teamwork, in Bezug auf totales Zwiegespräch, wie Herr Professor Barth heute Morgen sagte, wir könnten doch die Erfahrungen der Fachleute in Bezug auf wirkliche Gruppenarbeit, auch die Erfahrung der Methodiker, wir könnten die Gruppendynamik wirklich einmal ernst nehmen. Und mir scheint, dass wir nicht unbedingt, wie glaube ich Herr Unholt oder Herr Müller sagte, Umholz, dass wir unter uns bleiben sollten. Ich glaube, gerade die Tatsache, dass andere dabei sind und dass wir im Tun lernen mit den anderen, führt weiter. Also von mir aus würde ich zwar stehen lassen, was Frau Martin gesagt hat in Bezug auf Gebet und Glaube oder was gesagt worden ist, Vertrauen auf den Heiligen Geist, das schließt die Erkenntnisse der Psychologen nicht aus. Ich sehe hier einen Weg für die Zukunft.
Je remercie Monsieur Bossart. Nous arrivons ainsi à ce que nous pourrions appeler provisoirement la fin de ce deuxième chapitre. Je ne sais pas si l'un d'entre vous, ob jemand das Wort wünscht. Der Mikrofon steht immer noch da. Bitte schön. Darf ich Sie bitten, sich zu präsentieren?
Liebe Paul-Dieterle Liestal, liebe Schwestern und Brüder.
Ist in Ordnung, Sie können reden. Es kommt, es geht schon, Sie können reden.
Liebe Schwestern und Brüder. Danke. Liebe Schwestern und Brüder, es wird von Krisis gesprochen. Darf ich ganz primitiv, theologisch primitiv, vorn anfangen? Die Krisis ist die Entscheidung, die gefallen ist durch das Kreuz Christi, die wir Menschen, und ich glaube, wir verstehen das solidarisch mit den, nicht das Kriegsgesinde allein dort, sondern wir alle mitsamt den Juden, haben uns also falsch entschieden in der Ablehnung. Das ist die Grundvoraussetzung aller Krisen, die es sonst gibt. Und von daher gesehen empfinde ich nun eben sehr viel, was jetzt als Krise genannt wurde, als lauter Vorgefechte, die noch nicht die eigentliche Krise betreffen. Ich meine, um die eigentliche Krise zu sehen, müssen wir zum Beispiel an Petrus denken, der in der Entscheidung angesichts des gefesselten und dann gekreuzigten Christus verleugnet hat. Und diese Verzweiflung ist für uns immer noch nicht ganz erlebt. Für viele mehr, für andere weniger. Und erst weil wir diese Verzweiflung des Petrus noch nicht genug kennen, darum gibt es noch Neid. Darum gibt es noch die Angst, überflügelt zu werden von dem, der es besser kann. Doch nur daher, weil das ganz Persönliche die Krise ist, dass wir über uns selbst geweint haben. Das ist noch nicht passiert. Sonst, und durch diese Krise, in der wir gerichtet sind vor Gott und dann natürlich angenommen, das ist dann können wir als die Geretteten die Rettung verkündigen. Also geht es doch darum, zu beten, Veni Creator Spiritus. Aber Sie wissen, wenn in einer theologischen Diskussion der Heilige Geist zitiert wird, dass das ja auch wirklich nur ein Ausflucht sein kann aus einer Verlegenheit. Theologisch in Ordnung. Aber es ist etwas anderes, wenn wir aus der Verzweiflung heraus schreien nach dem Geist, dass der Geist der Buße und des Gebetes über uns komme.
Vielen Dank. Ich habe noch jemand anders gesehen, der aufgestanden ist. Bitte schön.
Pasteur, alors, je suis le pasteur Guy de Turin, de l'église vaudoise. Et je remercie le collègue qui a parlé avant moi parce qu'il a mis en évidence la crise de l'homme devant Dieu. Et au fond, cette crise est toujours très forte dans un pasteur. Dans un pasteur qui se rend compte que la prédication de l'évangile est effectivement le travail le plus difficile qu'il y ait à faire au monde et qu'il ne peut jamais être le maître et le seigneur de cette prédication. Cependant, je dois dire que dans la réalité historique de ces dernières 10 années, je crois que dans notre discours, au fond, l'année 1968 n'a pas été mentionnée. L'année 1968 a signé pour l'humanité, on peut dire, un moment d'une crise dans laquelle il y a eu la crise d'identité dans le sens d'une crise d'authenticité. C'est-à-dire, nos membres d'Église qui sont partis de notre crise, et nous sommes partis de cette crise, ont senti que le problème n'était pas un problème seulement théorique, mais un problème tout à fait d'existence. Un problème dans lequel nous disons, nous annonçons, et puis, il faut voir ce que nous sommes devant cette proclamation de l'Évangile. C'est-à-dire cette fidélité, ce que signifie effectivement cette fidélité. Et alors, dans ce sens-là, je crois que la crise qui est une crise d'identité, et qui menace les hommes de science, les hommes de littérature, les hommes politiques, menace nécessairement aussi les hommes, les pasteurs. Si les pasteurs ne vivent pas cette crise du monde entier dans le sens qu'ils ne peuvent pas la maîtriser, mais qu'ils sont devant une crise radicale, évidemment, ce sera toujours, on parlera toujours d'une crise uniquement dans le sens d'une crise relative. Je crois qu'effectivement, nous devons continuellement nous rendre compte pour étudier cette crise de ce que Le Play a dit quand il citait Calvin, de ce que nous sommes au fond devant la crise que Dieu nous a mis devant et dans laquelle nous sommes coinvolti, on dit en italien, dans laquelle nous sommes embrasés, dans laquelle nous sommes pris. Je voudrais simplement dire ceci, que cette crise a animé fortement tous nos jeunes étudiants en théologie. Il y a très peu d'étudiants en théologie qui n'ont pas été pris par cette crise. Mais ceux qui n'ont pas été pris par cette crise, généralement, ont répété simplement quelque chose. Ils n'ont pas vécu, ils n'ont pas espéré, ils n'ont pas souffert, ils ne sont pas devenus des hommes nouveaux. Les hommes qui ont effectivement, dans ces 10 années, passé à travers une crise radicale du ministère classique, sont en général des hommes qui ont vécu le problème dont un des frères a parlé, c'est-à-dire cette chance que les pasteurs ont d'avoir de pouvoir parler directement avec des personnes, avec des hommes, dans leur situation. Et je voudrais seulement, dans ce sens, citer deux cas. Un, c'est un cas du pasteur Bouchard à Cilisello-Balsamo. Nous avons envoyé un jeune pasteur très qualifié, mais aussi très sensible à une critique de la société. Et alors, cet homme, effectivement, a réussi à vivre un ministère libre des heures du culte, libre des heures officielles, libre de la structure générale, pour pouvoir vivre cette réalité d'une crise dans laquelle on ne pouvait plus vivre. Nous, comme pasteur de paroisse, moi je suis un pasteur de paroisse, je sens mes jeunes collègues, effectivement, comme des hommes qui ont pu surmonter en partie cette crise à cause de leur foi. Et c'est toujours pour moi une grande joie quand je vois des jeunes pasteurs qui reprennent, qui sont repris par l'Évangile, et pas seulement repris par une tradition. Et à Cilisello-Balsamo, avec un pasteur qui a fait le chômage, avec qui c'était nécessaire de faire le chômage, avec un homme qui s'est exposé à la possibilité continuelle d'être lapidé, effectivement, historiquement, je sens que son témoignage a été un témoignage qui est passé alors aux hommes laïcs, dans le sens dans lequel nous, comme Italiens, nous comprenons le sens de laïque, pas seulement anticlérical, mais laïque dans le sens total. Et l'autre homme, je finis, et l'autre personne dans laquelle on s'est trouvé devant cette crise pastorale, c'est le travail de notre ami Tullio Vinay. Au fond, Tullio Vinay s'est trouvé, il était pasteur de paroisse, il a vécu avec Agapé, et maintenant, je finis, et maintenant le problème du Vietnam s'est posé devant lui. Moi je crois qu'on est réellement pasteur dans la crise la plus profonde uniquement dans la façon dans laquelle on se laisse porter par les problèmes et par la problématicité dans laquelle nous vivons. Se rendre compte de cette problématicité veut dire vivre cette crise dans la foi en espérant que nos enfants puissent la comprendre.
Je vous remercie de ce témoignage. Est-ce que quelqu'un d'autre dans la salle souhaite encore prendre la parole? Comme le temps passe, je ne pense pas qu'il serait possible d'aborder dans le détail ce thème à peine effleuré qui est l'engagement du pasteur, l'engagement politique. Le temps ne nous le permet malheureusement pas. Je vous propose donc, pour ne pas abuser trop de votre temps, d'en venir à notre troisième chapitre, qui serait une tentative de conclusion que l'on pourrait tirer de cette discussion. Wir versuchen hier nicht, Arzmittel zu geben oder zu beschaffen. Wir versuchen nur, vielleicht einen Weg zu finden, den uns oder den Sie hilft, aus dieser Sackgasse, wenn man sagen darf, herauszukommen. Je vous propose de nous faire part, peut-être très brièvement, de vos suggestions respectives quant à la manière de sortir de cette impasse, et peut-être, en guise de conclusion, que chacun autour de cette table exprime un vœu qui pourrait consister, qui pourrait servir peut-être de mot de la fin. Nous pourrions commencer, pour une fois, n'est pas coutume, nous pourrions commencer par ma droite, Herr Bossart.
Ich habe vielleicht mit meinem Votum schon etwas vorgegriffen, nämlich ich meine, dass eine der Möglichkeiten wirklich ist, das Zusammenarbeiten zu lernen, ganz ernstlich zu lernen. Und zwar teilweise natürlich in Kursen, aber teilweise auch gleich schon in der Praxis. Ich will mich nicht weiter äußern, um wirklich genug Zeit für die anderen noch zu lassen. Mein Votum war schon Konklusion.
Vielen Dank. Mrs. Etiloan.
Me. In Africa, there are some doctors who diagnose only and do not prescribe healing. Has he got it? I perhaps am a doctor who diagnoses and find it difficult to prescribe a healing. But I would like to say, as a working in Switzerland, one thing that worries me very much is the very lack of understanding, even amongst my colleagues who are leading responsible congregations, of the tremendous change that has taken place and that is taking place in the world today. I think the time has come when it is no longer an excuse for anybody to go through a theological training without having studied something about what is happening in especially those worlds which are called the third world. Theologically thinking, the histories of the church, and how God's Spirit is working there. I do appreciate very much the engagement in many churches here with problems of the third world, Brotfürbrüder, and all the other things like that. But there is a much deeper understanding needed. A deeper understanding than just understanding that we must be helping those poor people in Ethiopia who are dying of hunger or this and that. An attempt to try to find out how seriously these people, the churches in these places, understand themselves and how that understanding speaks over against us here. Now, this is a very, very tall order, but I would like to suggest that this is the greatest lack that I have found in this country. And until people are aware how God is working outside over there with other people, people will not preach relevantly and raise a community of God's people in these valleys between the Alps and the Jura who are aware of that God is much greater and continues to reveal himself after John Knox, after John Calvin, and after Zwingli. He is still the same God who is continuing to reveal himself. Seek to find out how he is doing it. Thank you, sir.
Thank you very much. Frau Ochsner.
Ich möchte mich emotional sozusagen meinem Vorredner anschließen. Ich habe die Hoffnung, dass ein Weg zu finden möglich ist, weil wir ihn nicht allein finden müssen, weil es nicht allein an uns und unserem Können und Versagen liegt. Dann möchte ich mich Herrn Bossart sehr anschließen. Ich meine, dass heute der Weg zu einer positiven Arbeit in der Kirche übers Teamwork geht und dass wir wirklich das, was wir von den Psychologen, den Gruppendynamikern wissen, fruchtbar machen sollen. Ich würde meinen, dass wir ernst machen sollten, endlich einmal mit unserer reformatorischen Tradition, die vom allgemeinen Priestertum jedes Gläubigen spricht. Wenn wir also als Getaufte in einer Gemeinde alle Ordinierte sind, wie heute Morgen gesagt wurde, dann sollte es möglich sein, die Strukturen unserer Kirche allmählich so zu verändern, dass alle befähigt werden und auch die Möglichkeit haben, mit uns die Verantwortung für diese Kirche zu teilen. Denn jetzt ist es nicht so gesagt, aber es ist faktisch so, dass die Theologen die Kirche tragen und ich meine, wir tragen sie schlecht. Die Gemeindeglieder aber befähigen, voll mitverantwortlich mit den Theologen zusammen in der Kirche arbeiten zu können, für ein Leben vom Evangelium her, das geht nicht so einfach. Dazu muss man bereit sein, sie ausbilden, helfen, ihnen entgegenkommen, ihnen die Achtung entgegenbringen, die sie verdienen. Sie verstehen nämlich auf ihrem Gebiet vom Leben mehr als wir. Und deshalb sind sie genau gleichberechtigte Mitarbeiter in unserer Sache. Es geht ja nicht nur um Evangelium, es geht um Evangelium und unser Leben. Das, wenn wir das machen wollen, wenn wir so die Strukturen ändern wollen, dann ist aber eine Vorbedingung dazu, dass wir als Pfarrer und als kirchliche Mitarbeiter, die schon dabei sind, zuerst selbst lernen, zusammenzuarbeiten. Denn ohne das geht es nicht. Wenn wir nicht mit unseresgleichen zusammenarbeiten können, wie wollen wir es dann mit Leuten, die von ganz anderswoher kommen? Und da liegt meine Hoffnung, dass man das lernen kann. Es geht sehr schwer, es geht sehr hart. Ich habe jetzt 1,5 Jahre Lernen hinter mir im Teamwork mit Freunden. Auch das war nicht leicht. Aber ich möchte sagen, es ist der einzige Weg.
Vielen Dank, Sœur Marianne.
Mon souhait, c'est que c'est un partage et une collaboration toujours plus grande par tous les moyens possibles entre les membres aux fonctions différentes dans un même corps, afin que Christ soit annoncé.
Je vous remercie, ma sœur.
Ich habe fast nichts Neues mehr zu sagen. Die Punkte, die ich mir aufgeschrieben hatte, wurden alle erwähnt. Vielleicht noch eins hinzuzufügen. Und die 3 Punkte, die ich erwähnt hatte, muss ich vielleicht auch sagen, damit Sie sehen, wo meine Schwerpunkte gelegen haben. Wie Sie aus dem ersten Votum schon gehört haben, da stimme ich überein mit Frau Pfarrer Ochsner. Eine Akzentverschiebung, bei uns Katholiken wahrscheinlich noch stärker als bei euch Reformierten, auf das allgemeine Priestertum. Zweitens, Zusammenarbeit, und zwar nicht im Sinne von Spezialisierung und Delegierung, sondern eben auf eine viel weitere Basis, auf katholischer Seite würde ich sagen, über Pfarreiräte und nicht einfach über spezialisierte Diakone. Den Punkt, den ich noch beifügen möchte, geht über das Charismatische, was schon angetönt wurde, über den Heiligen Geist. Wir müssen lernen, auf ihn zu hören. Es gibt Leute, nicht nur in Übersee, auch in unseren Kirchen, evangelischen und katholischen, die auf den Heiligen Geist hören müssen, vielleicht weil wir sie sonst nicht akzeptieren und nicht sofort, in Gruppen zusammenkommen, in Spontangruppen. Ich würde sagen, dass vielleicht von diesen her, wenn wir sie ernst nehmen, wieder etwas Dynamisches und Charismatisches in unsere erstarrten Kirchen kommt.
Madame Prince.
Je ne voudrais vraiment pas recommencer à dire en français ce qu'a si bien su dire Madame Ochsner tout à l'heure. Je voudrais insister, comme je l'ai dit lors de ma précédente intervention, insister sur le sacerdoce universel et peut-être aussi sur le fait que le temps est court. Le monde actuellement nous presse de toutes parts et tous les chrétiens, pasteurs ou non pasteurs, nous sommes acculés à de mêmes exigences et finalement ce qui m'importe, ce qui me presse